Herzlich willkommen bei dem Podcast der Winners Akademie. Nach dem Motto, hör dich clever, bleib aktuell. Wir sprechen Klartext rund um das Thema gewerbliches Glücksspiel. Viel Spaß bei der neuen Folge. Ab geht's! Ja, meine Lieben, lasst uns heute mal über das Thema Glücksspielsucht miteinander sprechen. Wir wollen eben die Glücksspielsucht verstehen. Warum? Weil wir sie wirksam bekämpfen möchten. Und dazu möchte ich heute drüber sprechen, was ist denn überhaupt die Glücksspielsucht? Wie entsteht die Glücksspielsucht? Wie kann ich sie erkennen als Spielhallenaufsicht in dem Fall? Und wie kann ich sie denn wirksam bekämpfen und am besten vorbeugende Maßnahmen treffen? Um das geht's heute. Die Glücksspielsucht ist eher eine unbekanntere Sucht. Also da gibt es weitaus bekanntere Süchte wie Alkohol- oder Drogensucht. Das sind ja die sogenannten Substanzsüchte. Und die Glücksspielsucht ist eben keine Substanzsucht, sondern eine Verhaltenssucht. Also hier geht es um problematisches beziehungsweise pathologisches Spielverhalten, das eben auch für die Betroffenen gravierende Folgen haben kann. Ja, das Spiel an sich war ja schon immer ein Mittel, um seine Fähigkeiten zu trainieren oder Gemeinschaft zu stärken. Spielen ist sozusagen ein natürlicher Bestandteil unseres Lebens und ein wichtiger Lernprozess zugleich. So, und Glücksspiel hat eben auch was mit Spiel zu tun, aber es unterscheidet sich vom klassischen Spielen. Beim Glücksspiel setzt sich Geld ein mit der Hoffnung auf einen möglichen Gewinn. Und ich weiß eben nicht, gewinne ich oder verliere ich. Diese Kombination aus Risiko und Belohnung macht Glücksspiel sowohl faszinierend als auch eben gefährlich. Dazu muss man eben wissen, was hier im Gehirn passiert. Ich spiele also zum Beispiel am Spielautomaten, es kommt ein Gewinn. Was passiert? Ich habe eine erhöhte Dopaminausschüttung. Dass die zu einem Glücksgefühl führt. Und dieses Glücksgefühl möchte ich eben immer wieder haben, die sogenannte Suchtspirale. Ich tue praktisch immer diesem Glücksgefühl hinterher spielen. Und wie bei jeder anderen Sucht ist es halt so, dass ich am Anfang mit wenig Dopamin zufrieden bin und je mehr ich spiele, brauche ich immer mehr Dopamin. Das heißt, ich muss immer öfter und immer länger spielen, damit ich genug Dopamin bekomme. Und das ist eben die sogenannte Suchtspirale, die es eben auch so schwierig macht, aus der Sucht wieder selbstständig herauszukommen. Also eben dieses Ungewisse, was erwartet mich? Erwartet mich ein Verlust oder ein Gewinn? Bei jedem Tastendruck weiß ich also nicht, was kommt. Und das macht das Ganze eben so interessant, in Anführungszeichen. Vergleichbar zum Beispiel aktuell mit den sozialen Medien, zum Beispiel TikTok oder Instagram, wenn man sich da durch die Reels durchschiebt oder durchseppt, hat man sozusagen das gleiche Gefühl. Man weiß nicht, was das nächste Reel bringt. Wird es was Interessantes sein? Wird es eher was Langweiliges sein? Wird es was Neues sein? Wird es was sein, das ich bereits kenne? Und damit ist es eben auch vergleichbar, wobei die sozialen Medien natürlich weitaus mehr Suchtpotenzial bieten, wie jetzt zum Beispiel die Glücksspielsucht. Das belegen natürlich auch die Zahlen. Glücksspielsucht entwickelt sich eher schleichend im Vergleich zu Substanzsuchten, die relativ schnell zur Sucht führen. Kann es bei der Glücksspielsucht etwas länger dauern, bis man in die Suchtphase kommt? Wie viele Menschen sind denn von dieser Sucht überhaupt betroffen? Wie ist denn die sogenannte Prävalenz, was die Glücksspielsucht angeht, sprich die Häufigkeit dieser Sucht zu einem bestimmten Zeitpunkt, nennt sich Prävalenz. Und die ist eben in Deutschland bei pathologischem Spiel bei ca. 0,5%. Und das problematische Spiel, also die Vorstufe vom pathologischen Spiel, liegt zwischen 1 und 2% der deutschen Bevölkerung. Bei 85 Millionen Einwohnern in Deutschland macht es also ungefähr, wenn man jetzt den Schnitt nimmt von problematischem und pathologischem Spiel, sind es circa 1 Million Menschen, die hier ein problematisches bzw. pathologisches Spielverhalten an den Tag legen. Die Entstehung der Glücksspielsucht lässt sich in dem Fall für uns schön an dem Vier-Phasen-Modell erklären. Wir haben also 4 Phasen. Die erste Phase ist die sogenannte Genussphase. Der Spieler kommt selten, der setzt sich ein festes Budget und genießt das Spiel eben ohne größere Erwartungen. Ja. Die Risiken sind noch überschaubar und das Spiel bleibt eher ein Hobby. Die zweite Phase, meine Lieben, heißt Gewohnheitsphase. Das Glücksspiel wird in dem Fall zur Routine, zur Gewohnheit. Der Spieler kommt häufiger zum Spielen und das Spiel wird immer mehr Teil seines Alltags. Es beginnt sich zu einer festen Gewohnheit eben zu entwickeln. Durch die Erklärung mit dem Dopaminspiegel oder mit der Jagd nach dem Glücksgefühl kommen wir dann eben auch schnell in die Missbrauchsphase. Das ist die dritte Phase in dem Fall. In der Missbrauchsphase ist es eben so, dass der Spieler eben die Kontrolle verliert, also die Selbstkontrolle in dem Fall. Er spielt trotz Verluste weiter, versucht Geld zurückzugewinnen, das sogenannte Chasing. Also er jagt den Verlusten hinterher und empfindet eben zunehmend Frustration und Schuldgefühle. Der Spieler selber merkt, dass er nicht mehr aus eigener Kraft aufhören kann. Die dritte Phase, also die Missbrauchsphase, ist eben in dem Fall das problematische Spielverhalten. Die nächste Phase ist dann das Endstadium, die Suchtphase sozusagen. Und hier dominiert eben das Glücksspiel das komplette Leben des Betroffenen. Es kommt zu finanziellen, sozialen und psychischen Problemen. Hier kann es natürlich zu Verlust des Arbeitsplatzes führen, zu Geldproblemen führen, finanzielle Probleme. Hier kann es bis zur Scheidung gehen oder gar bis zu Suizidgedanken des Betroffenen. Der Spieler fühlt sich eben verzweifelt und unfähig, die Kontrolle zurückzugewinnen. Und in dieser Phase ist eben die Sucht, die Glücksspielsucht vollständig etabliert. Und der Spieler in dem Fall kann aus eigener Kraft dort aus diesem Teufelskreis nicht mehr eigenständig rauskommen. Hier bedarf es eben den Spezialisten, speziellen Therapeuten, die hier helfen können. Und an der Stelle, meine Lieben, ist es für mich wichtig, nochmal zu betonen, dass wir als Aufsicht in dem Fall keine therapeutischen Maßnahmen ergreifen. Wir sind also keine Therapeuten. Wir sind nur zuständig dafür, nur in Anführungszeichen, das frühzeitig zu erkennen, vorbeugende Maßnahmen zu treffen und bei bestimmten Fällen dann eben die Leute an die Therapeuten heranzuführen. Und zu Recht stellt sich jetzt die Frage, ja, Moment mal, wie erkenne ich denn überhaupt, ob ein Gast oder ein Spieler in dem Fall glücksspielsüchtig ist? Und da gibt es eben bestimmte Merkmale, bestimmtes Verhalten, sogenanntes auffälliges Verhalten, das man eben erkennen kann, wenn man seine Gäste aufmerksam beobachtet. Zum Beispiel merkt man, dass ein Gast, der jetzt öfter schon kommt, am Anfang sehr gepflegt war und sich jetzt eben mit der Zeit immer weiter gehen lässt. Das ist also ein auffälliges Verhalten. Ein weiteres auffälliges Verhalten kann sein, wenn ein Gast eben immer länger spielt, wenn er seine Umwelt überhaupt nicht mehr wahrnimmt. Wenn der Gast öfters die Spielhalle verlässt, um eben Bargeld abzuheben bei der Bank. Der Gast kann auch zum Beispiel sehr aggressiv werden, reizbar. Das sind eben auch solche auffällige Verhalten, die unsere Aufmerksamkeit auf jeden Fall auf diesen Gast ziehen müssen. Das sind also auffällige Verhalten, die mir als Spielhallenaufsicht zeigen, hoppla, stopp, da muss ich genauer hinschauen, da müssen wir frühzeitig helfen. Frühzeitiges Helfen ist eben sehr, sehr, sehr wichtig. Früh intervenieren erhöht eben die Chancen auf schnellere Heilung. Und somit ist es eben wichtig, vorbeugende Maßnahmen zu treffen und frühzeitig eben einzuschreiten. Wir haben vorhin festgehalten, dass circa 1% der deutschen Bevölkerung ein problematisches bis pathologisches Spielverhalten an den Tag legen. Woran liegt es denn, dass bestimmte Leute vulnerabler, also anfälliger sind für eine Glücksspielsucht als andere? Schließlich sind ja nicht alle Spieler, legen nicht alle Spieler pathologisches Spielverhalten an den Tag und sind nicht alle Glücksspielsüchtig. Und wie lässt sich das Ganze denn erklären, meine Lieben? Ja, warum sind manche Leute anfälliger und andere eben nicht? Das lässt sich sehr gut mit dem sogenannten Suchtdreieck erklären. Das Suchtdreieck umfasst also drei wesentliche Elemente. Das ist das Spiel an sich, also in unserem Fall das Automatenspiel. Der zweite Faktor ist der Spieler selbst und der dritte Faktor in diesem Suchtdreieck ist eben das Umfeld. Also das Spiel selber, der Spieler selber und das Umfeld. Es ist also ein Versuch zu erklären, warum eben manche vulnerabler sind als andere. Fakt ist aber auch, dass diese Verhaltensstörungen, was die Glücksspielsucht angeht, nicht klassifizierbar sind, da die Symptome bei jedem anders sind. Ja? Da gibt es eben auch viel zu wenig Erfahrungswerte. Kommen wir also zum ersten Faktor, das ist das Spiel an sich, also der Spielautomat. Die Spiele, die hier ablaufen, die können eben durch Lichteffekte oder bestimmte Akustik das Suchtverhalten fördern. Ebenso die Fastgewinne. Mit den Fastgewinnen ist einfach gemeint, das wisst ihr ja bereits, was damit gemeint ist eigentlich. Die Fastgewinne sind zum Beispiel, er kriegt zwei Bücher in Book of Ra und das dritte Buch rasselt halt runter und der Spieler denkt sich einfach, oh, fast hätte ich gewonnen. Und diese Fastgewinne fördern eben auch die Glücksspielsucht. eine sogenannte Reizüberflutung eben durch die Lichtshows oder die akustischen Signale, Töne und was eben auch sehr suchtfördernd ist, ist die Spielgeschwindigkeit. Also wie schnell ist ein Tastendruck, wie schnell dauert es, bis ich ein neues Spiel beginnen kann. Je schneller, desto suchtfördernder. Was auch entscheidend ist im Faktor Spiel, ist natürlich auch die Verfügbarkeit. Ja, wie schnell kann ich an Automaten mich hinsetzen und spielen? Wie schnell geht es? Die Verfügbarkeit habt ihr ja gemerkt. Viele Spielhallen mussten ja schließen wegen dem Glücksspielstaatsvertrag, weil hier die Meinung vertreten wird, dass die Verfügbarkeit runtergesetzt werden sollte und weniger Automaten zur Verfügung stehen. Besonders auch die Abstände zwischen Spielhallen sollten über 500 Meter sein. Ist alles schön und gut, meine Lieben, aber zeitgleich wurde eben auch das Online-Spiel legalisiert. Und beim Online-Spiel ist es eben so, dass ich 24/7 standortunabhängig spielen kann. Ich kann bei der Arbeit spielen, ich kann beim Laufen spielen, ich kann in der Stadt spielen, ich kann überall spielen. Ich habe sozusagen die Spielhalle in der Tasche und hier ist die Verfügbarkeit eben 100%. Das heißt wiederum, dass das Online-Spiel ein sehr hohes Suchtrisiko mit sich bringt. Im Vergleich eben zum terrestrischen Spiel, am Beispiel der Spielhalle. Der zweite Faktor ist eben der Mensch selber, der Spieler selber. Hier spielen eben Charakterzüge eine große Rolle, die Persönlichkeit, zum Beispiel eine risikofreudige Persönlichkeit, ist anfälliger, vulnerabler für das Glücksspiel oder eine impulsive Persönlichkeit ebenso. Genauso ist es wichtig oder kann es wichtig sein, wie alt jemand ist, welches Geschlecht er hat. Irgendwelche Schicksalsschläge können das Ganze auch befeuern. Jugendliche zum Beispiel, also jüngere Menschen, natürlich ab 18, sind eher gefährdet, weil eben insbesondere Jugendliche aufgrund ihrer geringen Impulskontrolle besonders gefährdet sind. Nächstes Thema, Komorbidität, also eine Sucht kommt seltener alleine. Welche psychischen Erkrankungen hat jemand? Depressionen, Angststörungen, Alkoholsucht? Wenn einer zum Beispiel alkoholsüchtig ist oder drogensüchtig ist, kann es eben sein, dass er viel vulnerabler auch für andere Süchte ist. Das spielt also alles eine Rolle, mein Lieben. Der dritte und letzte Faktor in diesem Suchtdreieck, das eben versucht zu erklären, warum bestimmte Leute eben anfälliger, vulnerabler sind als andere, ist das Umfeld. Also kulturelle Normen zum Beispiel, meine Lieben. Zum Beispiel ist es eben in Großbritannien gang und gäbe, dass auf alles und jeden gewettet wird. Das ist also ganz normal, das ist Teil der Kultur dort. Anders Beispiel, in Österreich gelten Sportwetten als Geschicklichkeitsspiel. Ja, also hier spielt es wirklich eine Rolle, in welcher Kultur man sich befindet und wie man eben zum Glücksspiel steht, was für ein Verhältnis man dazu hat. Der Gruppenzwang ist auch nicht zu vernachlässigen in dem Faktor Umfeld. Das Spielen in Gruppen, sei es in Freundeskreisen oder unter Kollegen, kann eben den Einstieg ins Glücksspiel erleichtern und somit eventuell die Glücksspielsucht fördern. Vorbilder, Spieler, die von erfolgreichen Glücksspielern in Medien oder im persönlichen Umfeld hören, fühlen sich eben motivierter, es selbst zu versuchen. Oder wenn halt in der Familie oder im Verwandtschaftskreis es normal war, dass eben bestimmte Leute einfach gespielt haben und es auch so kommuniziert haben, dann ist man eben auch eher dazu bereit, das nachzumachen. Und last but not least, Konflikte aller Art können eben auch so ein Katalysator sein für das Glücksspiel, dass man eben spielt, weil man Probleme hat, und es fördert eben oder kann die Glücksspielsucht eben auch fördern. So, wir haben jetzt uns unterhalten, warum bestimmte Leute eben anfälliger sind. Wir haben gesagt, was überhaupt die Glücksspielsucht ist, wie sie entsteht, wie ich sie erkenne. Und jetzt möchte ich kurz auf die Folgen, auf die Konsequenzen eingehen, die die Glücksspielsucht für die Betroffenen haben kann. Das können natürlich finanzielle Probleme sein, Schulden, Verlust von Ersparnissen und existenzielle Krisen an sich, soziale Konflikte, Streit in der Familie, Vertrauensverlust und Isolation, nicht zuletzt eben auch psychische Belastungen und Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen und ein erhöhtes Suizidrisiko. Wie kann man denn nun die Glücksspielsucht bekämpfen, verhindern, frühzeitig erkennen, vorbeugende Maßnahmen treffen, damit sie überhaupt nicht eintritt? Das sind also die Wege aus der Sucht. Das Gute dabei ist, Glücksspielsucht ist behandelbar. Und die wichtigsten Schritte hierzu sind in erster Linie die Einsicht des Spielers. Ja. Er muss erkennen, dass er ein Problem hat, und er muss willig sein, sich helfen zu lassen. Das ist schon mal der wichtigste Schritt. Der nächste Schritt wäre dann eine Therapie, die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie ist besonders effektiv. Was auch sehr effektiv ist, sind eben diese Selbsthilfegruppen, Austausch mit anderen Betroffenen, zum Beispiel in anonymen Spielern, in Anführungszeichen. Und was für uns eben hier sehr wichtig ist, und das werden wir auch in zig weiteren Podcasts miteinander besprechen, das ist eben die Prävention, ja, die Suchtprävention. Was ist die Suchtprävention? Die Suchtprävention beschäftigt sich eben mit vorbeugenden Maßnahmen, damit es gar nicht dazu kommt. Prävention, Suchtprävention, Spielerschutz, Jugendschutz. Das ist also zum Thema Prävention unsere Aufgabe, und dazu wird es eben auch in Zukunft einige Podcasts hier in unserem Podcast-Kanal der Winners Akademie geben. Abschließend kann man sagen, dass Glücksspielsucht eher noch sehr unerforscht ist. Und im Wort Sucht steckt eben das Wort Suche drin. Vielleicht ist die Sucht auch die Suche nach innerem Frieden. Kurzum, meine Lieben, Glücksspiel kann faszinierend sein, birgt aber erhebliche Risiken. Wenn jemand selbst betroffen ist oder jemand kennt, der Hilfe benötigt, nicht zögern, ihn zu unterstützen, ihm Adressen zu geben, ihm Flyer zu geben, im persönlichen Gespräch bei der Gastansprache zu helfen, sich Therapie oder einen Therapeut zu suchen, frühzeitig intervenieren ist wichtig. Deswegen nicht zögern und solchen Leuten, die betroffen sind, auf jeden Fall Hilfe anbieten. Ich hoffe, dass ich mit diesem Podcast mehr Bewusstsein für dieses wichtige Thema der Glücksspielsucht schaffen konnte. Das war's für heute bei der Winners Academy. Denkt dran, hör dich clever, bleib aktuell. Bis zur nächsten Folge. Bleibt erfolgreich.